meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Du, als allererstes, bevor ich zum Thema des heutigen Podcasts kommt, auch weil eine Dame per E-Mail nachgefragt hat, ja, es geht mir mit meinem Auge viel, viel, viel besser. Es ist noch in keiner Weise wirklich gute Sicht, aber unglaublich viel besser als am Anfang. Ich habe noch immer keine Brille angemessen, habe aber jetzt so Probekontaktlinsen drinnen, mit denen ich schon was sehe. Und das ist unglaublich erleichternd. Nächste Woche wird dann eine Brille einmal gemessen und das Ganze hat man mir von vornherein gesagt, bis wirklich der Endzustand da ist, bis man es wirklich beurteilen kann, nach so einer komplizierten Operation wird vielleicht 6 Monate dauern. Aber ich kann also jetzt wirklich auf der Straße gehen, ich habe kein Problem mehr, dass ich Angst habe, dass ich ein Auto übersehen würde oder so irgendwas. Mir wird nicht schwindelig mehr beim Gehen und so. Es ist also tausendfach besser. Ich danke der Dame, die nachgefragt hat. Danke allen, die mir gute Wünsche im Umfeld der Operation geschickt haben und hoffe eben, dass das Schritt für Schritt besser wird. Auf jeden Fall mit dem jetzigen Zustand kann ich gut leben. Das wollte ich jetzt nur einmal sagen und nochmals herzlichen Dank an alle lieben Gedanken. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Ja, gestern habe ich ja den ganzen Tag damit verbracht, mit der Bank 99 hin und her zu e-mailen, um die dazu zu bringen, dass sie meine Kreditkarte sperren. Das ist dann im Laufe des Nachmittags auch geschehen. Und ja, also jetzt sollte nichts mehr sein. Trotzdem hat sich der Schaden im Moment doch auf um die 160, 165 Euro summiert, was für mich ziemlich viel Geld ist und generell ziemlich viel Geld ist. Das möchte ich jetzt einmal sagen. Ja, also das waren einmal 2000 Schilling circa. Das ist nicht so wenig. Also das muss ich schon sagen. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich deswegen nicht hungere oder keine Heizung zahlen kann und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich ärgerlich. Es ist auch ärgerlich, ich muss da dauernd irgendwelche Formulare ausfüllen, damit ich das also dann wieder zurückkriege. Und das werde ich sicherlich zurückkriegen, das ist der Vorteil von Kreditkarten. Und jetzt war aber, es ist auch klar, schön langsam geworden, was das ist. Also ich habe mir im Internet was gekauft. Und das war ein bisschen eigenartig, die ganze Geschichte, weil in dem Moment, also ist etwas des alltäglichen Bedarfs, ja, also das ist nichts Besonderes und ist eigentlich auch eine größere Firma, die sehr bekannt ist und die immer völlig problemlos liefert. Und wie ich dann geklickt habe auf Bezahlen, dann geht ja ein neues Fenster auf. Und das war irgendwie eigenartig, das Fenster. Es hat nicht ganz so ausgeschaut wie das andere, aber okay. Und dann habe ich noch eine Nachricht gekriegt, die auch sehr eigenartig war. Ich solle doch nochmal bitte, weil also ein Zustellversuch nicht funktioniert hat am nächsten Tag, ich solle doch bitte. Und schaut, das ist jetzt das Problem, ne? Das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Ich soll da bitte noch einmal sagen, wann ich einen zweiten Zustellversuch haben möchte. Ja, aber der kostet jetzt was auch sehr ungewöhnlich ist. Aber ich war nicht konzentriert, weil ich an was anderem gearbeitet habe. Und soll der bitte noch einmal meine Kreditkartendaten eingeben. Und spätestens das war es dann, weil ab dem Moment ist losgegangen. Das heißt, hier sind Leute drinnen, die wirklich hohe Fähigkeiten haben. Also egal, was es jetzt ist von den beiden Sachen. Ich gehe davon aus, dass dieser Webshop gehackt wurde. Entweder gleich, dass man die bezahlt, dass man umleitet auf eine Pseudo-Bezahlseite, wo es nur darum geht, dass man da die Dings abgreift oder zumindest, dass man den Versandweg dann und so weiter und so fort. Das heißt auf gut Deutsch, ich könnte das nicht. Wenn ich Sie jetzt frage, können Sie das? Oder wissen Sie, wie man sowas macht? Nicht, dass Sie es machen. Sie müssen es nicht so outen als professioneller Internetbetrüger, obwohl ich jetzt davon ausgehe, dass beim Hören des Tagebuchs eines Pfarrers nicht sehr viele dabei sein werden. Aber man soll ja nichts ausschließen. Das heißt, es sind Leute, die wirklich was können. Also richtig, richtig, richtig was können. In Bezug auf Internet und Fake-Seiten und Umleitungen und Man-in-the-Middle-Angriffe und was weiß ich was alles. Warum arbeiten die nicht? Also ich meine jetzt normal, die arbeiten ja, das ist ja alles viel Arbeit. Da musst du ein wirklich gutes Wissen dazu haben. Da musst du wissen, wie du die Sicherheitsgeschichten der Webshops aufknackst. Da musst du, ich weiß nicht, was man da alles kennen muss, aber ich gehe mal davon aus, dass man wirklich viel können muss, um sowas zu machen, dafür, dass man dann von mir irgendwie 160 Euro kriegt. Also die großen Bestellungen im Internet haben eh alle nicht funktioniert. Das ist eben der Zwei-Faktor-Authentifikation im Internet und damit haben sie eh nichts gehabt, sondern sie haben da, deswegen hieß der gestrige Podcast, ich hoffe, das Kebab hat geschmeckt, weil da immer irgendein Kebab irgendwas in Antalya genannt wird. Die haben aber nicht sich ein Kebab gekauft, sondern die haben immer gleich versucht, 400 Euro zu kriegen. Ist das ein Bankomat, der zu diesem Kebab irgendwas gehört? Ich weiß es nicht. Also die haben schon versucht, da ordentlich zuzugreifen, was aber nicht funktioniert hat. Nichtsdestotrotz, wenn das jedes Mal mir so zwischen 23 und 25 Euro kostet, jeder dieser Versuch, ist das auch nicht prickelnd. Aber das Entscheidende ist, die können was und sie arbeiten auch viel. Jetzt wissen wir doch alle, dass Leute, die sich mit sowas wirklich auskennen, so Internetsicherheit und Webshops und so weiter und so fort, unglaublich gesucht sind. Also das hörst dauernd, nicht? Ja, Mangel an IT-Fachkräften und wir brauchen da wen unbedingt und dringend und überhaupt diese ganzen Sicherheitsgeschichten, die könnten mit ihrem Wissen jederzeit wirklich gut verdienen. Das möchte ich jetzt einmal festhalten. Also das sind keine Leute, die irgendwie, was weiß ich, irgendwen überfallen, weil was anderes bleibt ihnen eh nicht über, sondern das sind wirklich Spezialisten. Und was mich heute den ganzen Tag beschäftigt hat, ist die Fragestellung, was ist mit solchen Leuten los? Also du kannst jetzt in dem Fall ja nicht einmal sagen, keine Ahnung, die wohnen irgendwo in Indien oder keine Ahnung, wo das wirklich passiert. Soll es sein, Türkei und so. Ja, dann machst du es halt als Beratung im Internet. Die müssen ja jetzt nicht, keine Ahnung, in München sein, wo es sicher ganz viele Betriebe gibt, die solche Leute sofort brauchen würden, sondern dann machst du es halt über Fernwartung und irgendein ein Sicherheitskonzept und Überprüfung von, keine Ahnung. Dazu musst du nicht in München sein, um da das zu machen. Das ist ja das geht ja weltweit. Fernwartungen und bla bla. Das ist jetzt eine Frage für mich. Warum tun die das nicht? Gut, in Wien war jetzt Theater, weil die Glocken vom Stephansdom wie wild zu läuten begonnen haben. Gott sei Dank nicht die größte, die Bummerin, weil das ist von der Aufhängung her eh schon alles wohlgehört, aber alle anderen Glocken sind so voll losgegangen und haben irrsinnig viel Lärm gemacht und das war ziemlich lang, so über 10 Minuten oder so irgendwas, bis irgendwer das wieder abschalten konnte. Das war auch gehackt über so eine Fernwartungsgeschichte und irgendwer hat sich einen Spaß daraus gemacht, die Glocken einzuschalten. Auch hier gilt natürlich die gleiche Frage, woher kommt es, dass du deine Fähigkeiten nicht dazu einsetzt, zum Beispiel der römisch-katholischen Gemeinde Wien St. Stephan, die zahlen dir ja was, die haben ja Geld, also die zahlen ja was, damit das nicht mehr vorkommt, Sicherheitsgeschichte und so weiter und so fort. Und das ist jetzt die Frage, die mich den ganzen Tag beschäftigt. Woher kommt es, dass das Leute, ja, und die schaffen das anscheinend auch nicht auszusteigen. Also diese Internet-Fraud-Geschichten, da gibt es ganz wenige, die schaffen das, die sagen, okay, ich habe sowas früher gemacht und jetzt arbeite ich im Sicherheitsbereich, damit sowas eben nicht mehr passiert, weil ich weiß wirklich, wie man was aufhackt. Ganz, ganz wenige. Im Vergleich zu der großen Anzahl von Typen, die es gibt, die das machen, sind einfach ganz, ganz wenig Leute da, die das machen. Und deswegen heißt dieser Podcast schlicht und ergreifend, ist Verbrechen eine Sucht? Ist es so, wenn du einmal sozusagen auf die dunkle Seite des Sozialverhaltens rutscht, dass das suchtartig ist? Weil viel verdienen tun die nicht. Ja? Und dann hast du immer den Stress, dass die da wer verhaftet und so weiter und so fort. Das ist viel, viel angenehmer und gescheiter, wenn du einfach Geschäftsmann bist und dein Wissen verkaufst. jetzt wurscht, ob du irgendwo als Angestellter bist oder halt als Freiberufler und irgendeine Firma gründest, die Internetsicherheit etc. etc. Ist das ein Suchtverhalten? Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe langsam das Gefühl, dass Verbrechen begehen in Wirklichkeit Sucht ist. Weil bei denen, mit denen jeder Pfarrer wirklich, wirklich viele Erfahrungen hat, nämlich echte Betrüger, da habe ich mit vielen Leuten schon drüber geredet, das ist unglaublich, also Betrüger, also die richtigen, ja, denen geht es am Schluss oder relativ bald sogar gar nicht mehr darum, um das Geld, das sie kriegen, sondern es geht nur mehr ums Hineinlegen. Es geht nur darum, besser zu sein. Es geht darum, jemanden zu täuschen. Es geht um das Gefühl, ich kann wie einen anderen dominieren oder so und bin gescheiter als der und trickreicher und keine Ahnung was. Da habe ich schon mit ein paar Leuten geredet. Ein ganz, ganz hoher Justizbeamter, also Beamter der Justiz, Richtung Ministerium hat man mal gesagt, er ist dafür, dass alle wieder ausgelassen werden, also kein lebenslänglich und so weiter und so fort, weil nach 20 Jahren oder so ist das ein anderer Mensch, das verstehe ich total, und das ist meines Erachtens auch total richtig, mit einer Ausnahme, und zwar sind das die bereits mehrfach wegen Betrugs verurteilten Leute, weil die hören damit nicht auf. Also die machen die irrsten Geschichten, nur die müssen das. Das ist zwanghaft. Vielleicht ist es suchtartig. Und damit stellt sich jetzt für mich als Christ natürlich die Frage, wie kann man Menschen helfen, aus einer Sucht rauszukommen? Also wir reden da ja normalerweise immer von den körperlichen Süchten, also Heroin, Alkohol und so weiter und so fort. Und da hast du natürlich zunächst einmal den Ansatz mit diesem chemischen Stoff, ist ja wurscht, ob das Opiat ist oder ob es Alkohol ist, ist ja gleichgültig. Da hast du einen Ansatz, von dem her kannst du was verändern und dann kannst du also auch hoffen, dass sich das Verhalten verändern wird und die Leute halt das nicht mehr nehmen werden. Aber diese Sachen, der Reiz des Verbrechens, ja, des Böseseins, des Geschickterseins, das ist eine Betrugssache, das muss unglaublich reizvoll sein für Leute, die damit begonnen haben, geschickter zu sein als wer andere. Wie man diesen Leuten helfen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur als Christ nur eines. Ich bin denen, die das mir jetzt diese 160 Euro oder so genommen haben, nicht böse. Also es ist für mich keine Überlebensfrage, Gott sei Dank. Ich bin vielmehr daran interessiert, dass die mit dem aufhören. Und sollte jetzt einer von denen zufällig zuhören, Wahrscheinlichkeit gleich null, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ich bin ihnen ja nicht böse, kann ihnen helfen, dass sie irgendwie aus dem herauskommen. Sie brauchen keine Leute reinlegen. Das ist nicht notwendig. Sie sind trotzdem Gottes Kind und sie sind dort unendlich wertvoll und sie brauchen sich ihren Wert nicht dadurch beweisen, dass sie besser sind als die Internet-Security von irgendeinem Webshop. Das brauchen sie nicht. Sie brauchen sich nicht zu beweisen, dass sie gescheiter und stärker und wertvoller sind als Gottes Kind. Sind sie es eh. Und sie haben Fähigkeiten, sie haben ganz tolle Fähigkeiten offenkundig, weil sonst hätten sie das jetzt nicht zusammengebracht. Sie können die doch zum Guten einsetzen. Das gleiche gilt nebenbei bemerkt für Herrn Putin, der hier höchstwahrscheinlich auch nicht zuhören wird, der sicher tolle Fähigkeiten hat. Man wird nicht Präsident von dem riesigen Russland, wenn man nicht tolle Fähigkeiten hat. Sie können jetzt einfach damit aufhören, diesen Krieg zu führen. Sie können einfach sagen, oh, geht's heim, passt schon. Das ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Hat keinen Sinn, sonst sterben noch mehr Leute, bringt's nicht. Ich gehe wieder heim. Also nicht ich, der ist ja eh daheim im Kreml, sondern seine Soldaten. Das können sie. Sie können sicher riesige Fähigkeiten, die sie haben müssen, sonst wären sie dort nicht Präsident geworden, ja einfach zu was Gutem einsetzen. Das geht ganz leicht. Man muss nur einen Schritt immer zusammenbringen. Und in Wirklichkeit gilt das für uns alle. Man muss diese furchtbare, und das halte ich nun wirklich für eine Sucht im Menschen, beenden, besser sein zu wollen. Stärker sein zu wollen. Gescheiter sein zu wollen. Was man ist, das ist man. Das brauchen wir nicht beweisen. Das ist sinnlos. Damit kann ich einfach aufhören. Denn die Sucht ist nicht, den Krieg zu gewinnen. Die Sucht ist nicht, jemand anderen sein Geld abzunehmen. Die Sucht ist der verzweifelte Versuch, sich selbst seinen Mehrwert, sein Bessersein zu beweisen. Das ist das Furchtbare. Und wer auch immer zuhört jetzt, jeder von uns hat es in sich. Nur Gott sei Dank sind wir im Allgemeinen so gescheit, dass wir uns da nicht bis ins Verbrechen hineinsteigern. Aber jede Tendenz in uns und natürlich in mir, ganz massiv in mir, sonst würde ich jetzt nicht so engagiert drüber reden, besser sein zu wollen, einfach lassen. Einfach lassen. Das ist wirklich eine der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Gesegneten Abend uns allen.